Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von TachoCast. Ihr hört den Profi-Talk zu Lenk- und Ruhezeiten mit Sascha Walter und Götz Bob. Dieser TachoCast wird präsentiert von Jorla, Ihrem Partner für die Logistik der Zukunft. Ob Fuhrparkmanagement, Telematik, Maut- und Tacholösungen oder digitale Abrechnungssysteme. Jorla ist Ihr Komplettanbieter für die moderne Transportwelt. Jorla. Changes for a better future. Mehr erfahren auf jorla.de.
Sascha.
Götz.
Philipp.
Hallo, guten Morgen, Götz.
Hallihallo.
Sascha, guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, heute starten wir wieder in eine Spezialfolge mit Philipp. Freut mich sehr. Den Einstieg haben wir ja gemacht über die Folge 3, wo wir den Philipp vorgestellt haben und unsere Berührungspunkte. Und heute machen wir jetzt die erste Inhaltsfolge mit Philipp. Und ja, zum Start können wir gleich auch Replik ziehen zur Folge 3, weil wir haben Anmerkungen bekommen von euch. Und ja, da ist die Frage aufgekommen, warum Philipp manche Dinge so formuliert hat, wie er sie formuliert hat, weil sie sich nicht ganz mit dem decken, was im Gesetz stehen. Also ein Punkt war, dass er versucht hat, für einen Mandanten, der ohne Fahrerkarte unterwegs war, letztlich zu verweisen auf die Regelung, wo es darum geht, wenn ich meine Fahrerkarte verloren habe, wenn sie defekt ist oder sie mir gestohlen wurde. Und ich denke, dann starten wir mit dem Thema, weil das einfach wichtig ist für euch zu verstehen, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem, was im Gesetz steht sozusagen und wie die Behörden manche Dinge einsortieren und wie eben ein Anwalt dann versucht, für seinen Mandanten das Beste rauszuholen. Und jetzt gebe ich direkt über an Philipp für diese Darlegung.
Ich würde vielleicht noch gerade eins dazu benennen. Ich glaube, ich bin der Meinung, diese Aussage kam von einem ehemaligen Polizisten.
Mhm. Ja.
Ist das richtig, so wie ich mich erinnere? Weil das ja wichtig ist, weil der eine ganz andere Sicht auf diese ganzen Situationen hat. Deswegen, ja. Bitte, Philipp.
Ja, danke euch. Danke auch. Und vielen ganz lieben Dank auch an die Zuhörer oder an den Zuhörer, der jetzt das auch geschildert hat. Und ich bin da auch sehr, sehr dankbar oder wir sind da sehr dankbar für das Feedback natürlich, weil dieser Podcast lebt auch natürlich von euren Fragen, von euren Anmerkungen, wo wir dann natürlich dann auch in die Tiefe gehen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich weiß auch genau noch, um was es ging und auch in dem Fall hinterher, der dann zum in der Tat auch für mich manchmal verwunderlichen Freispruch geführt hat oder in dem Fall zur Einstellung des Verfahrens, weil wir ja gar nicht vor Gericht gekommen sind. Die Behörde hat es ja vorher eingestellt, das Verfahren. Und ja, wir haben da zwei Punkte. In der Tat, Götz hat es auch schon gesagt, ich bin ja als Rechtsanwalt dann erstmal tätig und habe quasi die Behördenseite, die ich ja früher auch vertreten habe natürlich, verlassen und muss jetzt sehen, wie ich auch rechtlich und rechtswissenschaftlich argumentierend teilweise, wobei das dann manchmal auch ja doch seltener vorkommt, dass man in eine rechtswissenschaftliche Argumentation kommt, was ich tun kann oder versuche vor allen Dingen, um das Bestmögliche für den Mandanten, sprich Einstellung oder Freispruch, dann hinzukriegen. Oder im Strafrecht habe ich dann immer die Möglichkeit, mit dem 153 oder 153a die Dinge glatt zu bügeln.
Und worum geht's da?
Genau, beim 153 ist also, wenn ich ein Strafverfahren habe, dass ich da also bei einer ganz geringen Schuld, die festgestellt ist, also es ist kein Freispruch, das heißt ja so im Volksmund Freispruch zweiter Klasse, dass dann das Verfahren, wenn die Schuld wirklich gering ist und auch keine ja öffentlichkeitsrelevanten Dinge da sind, die eine Gefahr für die Bevölkerung ist oder für Leib und Leben anderer, dann wird das eingestellt, einfach eingestellt.
Okay.
Ist aber eine Einstellung nach 153 der Strafprozessordnung, StPO. Und dann wird das Verfahren nicht weiter verfolgt von der Staatsanwaltschaft. Der klassische Freispruch in Anführungszeichen oder Einstellung mangels Erfüllung des Tatbestandes, da komme ich gleich auch noch zum dreigliedrigen Deliktsaufbau. Das wäre dann die Einstellung nach § 170 Absatz 2 StPO. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, wenn also die Schuld gering ist, aber trotzdem natürlich man da was tun muss und jetzt vielleicht eine Strafe nicht unbedingt zweckmäßig ist, dann kann man nach § 153a einstellen. Das heißt, dann wird das Verfahren gegen eine Auflage eingestellt. Das heißt, der Betroffene zahlt einen gewissen Geldbetrag X an eine soziale Einrichtung. Und nach vollständiger Bezahlung, man kann da auch das in Raten zahlen, innerhalb eines gewissen Zeitraumes von, ich sag mal, 6 Monaten, dann wird das Verfahren dann auch eingestellt. Das sind also die Möglichkeiten, die ich im Strafrecht habe. Die habe ich jetzt so im Bußgeldrecht, im Bußgeldverfahren so nicht. Und ich versuche natürlich, die Umstände des Falls zu beleuchten. Natürlich haben wir Daten, wir haben, wenn da ein Verstoß da ist, dann habe ich auch gesagt, kann ich den nicht wegzaubern, aber ich kann gucken, ob Umstände da sind, die dazu geführt haben, dass dieser Verstoß gekommen ist. Und da kann ich dann natürlich argumentieren. So, und das ist auch immer fair, und ich muss auch an der Stelle auch mal die Bußgeldbehörden überwiegend lobend erwähnen, dass sie natürlich ihre Arbeit, was sie ja müssen als Verwaltungsbehörde, es gilt ja der Verfassungsgrundsatz nach Artikel 20.3 Grundgesetz, rechtmäßiges Verwaltungshandeln. Ne? Das gilt für die Behörden, das gilt für die Polizei, das gilt für das BALM. Das heißt, man muss wirklich rechtswissenschaftlich korrekt die Dinge heranziehen. Man muss den objektiven Tatbestand prüfen, den subjektiven, die Rechtswidrigkeit, die Schuld. So. Und wenn man dann im Rahmen der Verhältnismäßigkeit auch die Umstände des Einzelfalls berücksichtigt, wozu man ja auch verpflichtet ist, dann kommt da auch meistens ein vernünftiges Ergebnis bei rum. Und das ist Aufgabe des Rechtsanwaltes, da eben diese Umstände für den Mandanten einzubringen. Denn die Behörde kann das ja auch nicht erahnen oder riechen oder aus der Luft absorbieren, was da die Umstände im Unternehmen vielleicht dazu geführt haben, dass das so ist. Wie gesagt, ich habe jetzt hier bisher auch keine wirklich kriminellen oder schwarzen Schafe vertreten, die hier wirklich bewusst zum Beispiel manipuliert haben oder Lenkzeiten manipuliert haben oder sonst irgendwelche Dinge. Habe ich nicht.
Da würde ich gerne mal kurz einmal rein, weil ich hatte nämlich gerade solch ein Beispiel bei einer Betriebskontrolle. Ja. Da ging es um Lenkzeitverstöße. Und dann konnte ich feststellen, dass diese Lenkzeitverstöße eigentlich dadurch entstanden sind, dass die Fahrerkarte während der Fahrt vom Fahrtenschreiber rausgeworfen wurde.
Ja.
So. Ja. Ich konnte es für mein Verständnis ganz klar darlegen, aber die Behörde sagt, dann zeigen Sie mir das bitte. So, die Frage ist natürlich, wie kann ich jetzt nachweisen, dass es mein Gegenüber versteht? Also hier vielleicht der Hinweis, das Einfachste, es nachzuweisen, wäre eigentlich, wenn der Fahrer in dem Augenblick einen Ausdruck macht.
Ja, das wäre mustergültig, dass man sagt, wir haben hier auf einmal einen technischen Defekt des Kontrollgerätes. Was man machen muss, wenn ein Kontrollgerät defekt ist, ist in der Verordnung geregelt. Und dann wäre es musterhaft, wenn man dann anhält, das erstmal selber überprüft, ob man es reparieren kann oder ob da vielleicht ein Softwareproblem ist oder so. Und dann
Wir haben das seit 2019 mit Einführung des intelligenten Fahrtenschreibers haben wir diese Situation sehr häufig.
Ja, das ist auch bei Korte zum Beispiel von der EU-Kommission und von anderen EU-Staaten auch berichtet worden, dass es teilweise Probleme gibt mit dem Auswerfen der Fahrerkarte. Das ist mittlerweile auch hoffentlich kommuniziert, auch bei den Behörden, sodass da so schon mal ein Verständnis bestehen sollte. Aber ja, man sollte dann einen Ausdruck machen. Und zweitens, sobald man dann zurück ist an der Basis oder wenn das jetzt länger dauert, sollte man sich dann zur nächstgelegenen zertifizierten Werkstatt gehen und das Kontrollgerät überprüfen lassen.
So, ja, aber ich weiß das ist nicht, genau das Problem. Ich habe selbst mit dem Fahrtenschreiberhersteller, ich will jetzt keine Namen nennen, gesprochen.
Ja, ich weiß.
Und die haben gesagt, es ist alles in Ordnung. Wir haben noch nichts festgestellt. Also die nehmen es schon mal gar nicht an. Eine Werkstatt wird es vielleicht auch gar nicht herausfinden, warum das passiert ist.
Ja, wenn man das auch nicht durch Hinterlegungen im Kontrollgerät feststellen kann, dann muss man letztlich dann mit einer Versicherung in eine Stadt arbeiten und dann muss man gucken, ob man letztlich, wenn die Behörde das dann nicht einlenkt, und wie gesagt, man kann ja die Belege, haben wir ja auf EU-Ebene und von anderen Staaten, das war ja ein großes Thema bei Korte, dieses Zusammenschluss der Enforcement, also der Kontrollorganisationen. Und da sind auch Hersteller dabei, die das letztlich aber auch, ja, also das ist eigentlich unstreitig, dass diese Probleme entstanden sind, diese Softwareprobleme, und dass dann eben diese Mängel passieren und auch die Fahrerkarte ausgeworfen sind. Die Leute sind sensibilisiert. Und ich denke mal, dass man solche Fälle dann mit einer entsprechenden Argumentation, also ich würde da auch international dann entsprechend was ja an Informationen beisteuern. Und ja, wenn man einen Ausdruck hat, wäre es am besten.
Ja, genau. Das stützt ja auch die These.
Kurzer
ja.
Hinweis noch. Kurzer Hinweis noch zu den Ausdrucken, weil ich erlebe das ständig. Dann werden Ausdrucke gemacht, aber der Fahrer behält die Ausdrucke sein Leben lang.
Ja,
also
das ist
was ich damit sagen will, Mitführungspflicht, 56 Tage im Fahrzeug und danach
Abgabe
im Unternehmen abgeben, und das Unternehmen muss die Ausdrucke beibehalten erst noch.
Ganz klar. Ist schön, dass wir heute auch nochmal über das Thema sprechen, weil ich vermittle das ja auch immer. Immer wenn irgendein Ereignis passiert, sei es, dass vom Fahrer ein kleiner Fehler gemacht wird, dass irgendwas passiert draußen um einen herum, die Verkehrsbelastung führt dazu, dass ich meine Zeit nicht mehr einhalten kann oder was auch immer. Und natürlich solche Fälle, wie wir es gerade haben, wenn jetzt hier ein Hardware-Thema ist, mit dem Fahrtenschreiber immer einen Ausdruck machen. Und ich empfehle dann auch immer, dass man schaut, dass man die einmal die Woche abliefert im Unternehmen, dass die mal zumindest einscannen können oder kopieren oder irgendwas anderes, dass das Ding mal gesichert ist. Also deshalb freut es mich, dass wir jetzt gleich doch auf diesen Punkt eingegangen sind, weil das ist für mich einfach ein ganz zentraler Aspekt, um dann nachher auch eine gute Verteidigung, eine gute Kommunikation mit einer Behörde hinzukriegen, weil das ist eben meine Erfahrung, immer wenn wir was in der Hand haben, wo wir belegen können, wieso, weshalb, warum, dann entwickelt sich das ab diesem Moment gleich in eine andere Richtung.
Ja, ja. Ein gutes Beispiel, ich hatte einen Fall, wo genau das war. Der Fahrer hatte Ausdrucke gemacht und die hat er zu Hause gehortet und natürlich nicht mehr wiedergefunden.
Und das dabei, reicht ja schon, wenn die ein Foto machen davon. Einfach, wenn
genau.
die da noch ein Foto machen.
Das hatte er nicht. Er hatte dann, es gab auch noch ein Kontrollformular, was er dann ausgehändigt bekommen hat, um eine Doppelahndung zu vermeiden, dieses Straßenkontrollformular. Das hat er auch verlegt, hatte aber ein Foto gemacht seiner Zeit. Und dieses Foto, das war das Einzige, was wir dann hatten. Und noch ein Foto von einem Kassenzettel, das er bei der Polizei bezahlt hat. Das war alles, was ich hatte. Ich war also wirklich nur mit dem Bademantel bestückt. Ja. Und was soll man denn dann machen? Ne? Als Anwalt, du kannst auch nur so das argumentieren, was du auch hast. Ne? Sonst ist das immer schwierig. Ne? Und dann habe ich aber das eingereicht und das war einfach glaubhaft. Und dann hat das halt zum Erfolg geführt. Das heißt, man muss wirklich, man muss gucken, was man hat. Aber es wäre natürlich besser, wenn man dann so verfährt, wie Götz es gerade gesagt hat, oder auch Sascha, dass die Dinge einfach dann im Unternehmen schon mal gesichert werden. Ne? Und dass die nicht irgendwo bei einem zu Hause im Küchenschrank rumschwirren und man die dann irgendwann nicht mehr findet, ne?
Ja, und an der Stelle vielleicht auch noch der Appell an andere, die dann eben im Unternehmen vielleicht mit dem Thema behaftet sind, also Disponenten, Fuhrparkverantwortliche, Verkehrsleiter. Wenn die dann mitbekommen, was passiert ist, dass irgendein Ereignis war, dann müssen die sich halt vielleicht auch die 1-2 Minuten Zeit nehmen und das dokumentieren. Auch wieder, die Form ist dann zweitrangig. Einfach auf einem Fresszettel oder man kann ja zum Beispiel in vielen Auswertungssoftwares auch Kommentare hinterlegen etc. Also die Möglichkeiten sind vielfältig, aber da du ja Rechtswissenschaft betreibst und keine Rechtsmagie, ist es halt
so
wichtig, dass
die
Leute Fleisch an diesen Knochen ranbringen, um dann nachher auch gegenüber der Behörde, gegenüber dem Gericht, gegenüber wem auch immer argumentieren zu können.
Ja. Das ist ganz klar. Und dann kann man natürlich gucken, und jetzt, um mal den Bogen zurückzuspannen, gibt es halt so wie diesen einen Fall, wo man dann die Kontroll- und Wortlautebene verlassen muss. und auf die rechtswissenschaftliche Ebene hoch muss und sagen kann, okay, was ist denn vom Recht gewollt? Ich sage immer, Recht will nicht verhindern, Recht will ermöglichen und für Fairness sorgen. Und da gibt es ja, ne, deswegen gibt es auch BGH-Entscheidungen und OLG-Entscheidungen, die sich dann eben damit befassen, ob ein Ergebnis, das man rausfindet, anhand der Anwendung zum Beispiel eines Wortlautes, ob das auch mit dem Rechtsjudiz und mit dem Sinn und Zweck einer Vorschrift, ob das fair ist, ob das nicht korrigiert werden muss. Ne? Da gibt es ja die Grundsätze im Zivilrecht von Treue und Glauben und so weiter. Und da sitzt dann der Punkt, wo auch ja zum Beispiel dann höchstrichterliche Entscheidungen schon mal Ergebnisse korrigieren. Da ist halt immer ein Punkt, wo man dann überlegt, ist denn derjenige, wie steht er denn da? Wenn einer ehrlich ist, kann er ja dafür ja eigentlich nicht bestraft werden oder belangt werden. Und da gibt's halt immer den einen oder anderen Fall, wo man dann argumentativ in dieser Richtung argumentiert, wo auch Gerichte in verschiedenen Bereichen da auch schon argumentiert haben, sei es im Zivilrecht, aber auch dann hinterher in den anderen Rechtsbereichen oder auch im Verwaltungsrecht, im Baurecht kenne ich das. Und deswegen hatte ich das auch so gesagt und nutze diese Schiene auch in meiner Verteidigung. Ich gucke mir immer an und es gibt so ein paar Grundsätze. Ich habe mir das meiste aus dem Studium oder aus dem Repetitorium nicht gemerkt, aber so ein paar Grundsätze eines BGH-Anwaltes und auch Richter habe ich mir gemerkt, der immer gesagt hat, wenn Sie ein gutes Ergebnis rausgefunden haben und alles stimmt, dann haben Sie eine gute Note. Aber dann gehen Sie, bevor Sie abgeben, immer noch mal in Ihr Rechtsjudiz, in Ihr Rechtsgefühl, ob das, was da rauskommt, mit Ihrem gesunden Menschenverstand auch rechtlich fair ist, auch gerecht im Sinne des, ja, der rechtswissenschaftlichen, der rechtsgeschichtlichen Seite. Und wenn Sie da ein Störgefühl haben, dann können Sie mit den juristischen Mitteln, die man dann lernt, sagen, okay, da müssen wir korrigieren. Deswegen gibt's ja auch im Strafrecht, der Kollege von der Polizei wird das ja auch wissen, verschiedene Rechtstheorien, ja, diese eingeschränkte Schuldtheorie, die rechtsfolgenverweisende Variante und was es da alles gibt, da wird dir heiß und kalt dabei. Und das ist dann eben der Punkt, wo man dann echt versucht, mit der letzten Keule was rauszuholen, was in dem Fall jetzt auch erfolgreich war. Da bin ich dann auch froh. Die Mandanten sind zufrieden. Und jetzt das einfach nochmal zur Begründung und zum Hintergrund.
Ja, aber es ist ja schon mega spannend, ne? Also so allgemein gesehen.
Ja.
Ich hatte genau dasselbe Gefühl mal. Götz und ich hatten uns mal getroffen in München bei der Anwaltsakademie. Und da hatte ich genau denselben Gedanken. Wo ich gesagt habe, wir machen ja eigentlich was ganz anderes. Bis ich verstanden habe, da sitzen alles Anwälte, deren Auftrag quasi ist, ihre Mandanten zu unterstützen.
Ja.
Ne, ihnen zu helfen. Aber da muss man erst hinterkommen. Aber genau diesen selben Gedanken, ich glaube, Ludger hieß der uns da angeschrieben hatte, ich hatte das genauso.
Ja, ja.
Ja, man kann das gut verstehen, weil ich muss halt immer gucken, welche Rolle nehme ich sozusagen in dem ganzen Schauspiel ein, das hier läuft. Und dass dann natürlich der eine mehr jetzt vom reinen Gesetzestext herkommt, vielleicht von der Verwaltungspraxis, ein Urteil dann auch noch hernimmt und sagt, das muss genau so sein. Aber dann haben wir halt den Einzelfall, der anders gelagert ist. Oder natürlich kommt dann das Leben hinein, wo es darum geht, für den Mandanten zu argumentieren. Und dann werden im Zweifel natürlich auch Sachen vorgebracht, die jetzt aus dieser ganz nüchternen, neutralen Betrachtung heraus nicht opportun erscheinen, weil es ja zum Beispiel da schon steht, nein, in diesen Fällen kann man das so nicht machen. Der Einzelfall ins Spiel. Und ja, also
das ist dann ja das sogenannte Opportunitätsprinzip auch, wo die Behörde dann aktiv wird. Aber ich muss sagen, wenn ich auch an meine Beamtenzeit zurückdenke, und das ist ja bei der Polizei nicht anders, dann hätte man, da wäre das Ergebnis auch ganz klar gewesen. Was steht im Gesetz? Das ist so zu verfolgen, vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund des Gleichheitsgrundsatzes. Ich muss meine Kontrollen in allen Bereichen, auch nicht nur Inländer, Ausländer, sondern generell nach Artikel 3 Grundgesetz auch ordentlich und gleich kontrollieren. Und da kann ich dann nicht in dem einen Fall sagen, ja, aber da geht jetzt so nicht und so, dann stelle ich das da mal ein. Und ein anderer Sachbearbeiter in dem gleichen Fall, der stellt das da nicht ein. Ne? Ja.
Aber also es wie bei den auch Förderverfahren schon, auch. Es findet ja auch schon eine Ebene vorher statt. Also ich bin mir ja, auch sehr sicher, genau. Der Großteil der Kontrollbeamten ist ja erfahren in dem Themengebiet. Ja, ja. Wenn die dann sehen, dieser Einzelfall ist jetzt so und so gelagert, dann lasse ich da auch mal fünfe gerade sein. Aber ich weiß, es bringt gar nichts, das jetzt da ein Fass aufzumachen, weil es dann nachher wieder einkassiert wird.
Genau.
Und B, weil es halt einfach, wie du es ja auch schon, es geht ja am Ende des Tages schon manchmal um den gesunden Menschenverstand. Ich meine, ich sage in jeder Schulung vorneweg, also das Fahrpersonalrecht insbesondere, können wir nicht nach gesundem Menschenverstand beurteilen oder hinterfragen, sondern
manchmal
akzeptieren, dass die Regelungen so sind, wie sie sind.
Ja, ja.
Aber dann, wenn es um das Thema Kontrolle und vor allem um das Thema Ahndung geht, dann wird es ein bisschen bunter, das ganze Thema.
Ja. Aber auch
was, ich sehr schwierig finde, sind diese Begriffe wie ausreichend, regelmäßig, anderweitig, zulässig.
Mhm. Ja, das sind genau, Sascha,
die es uns unfassbar schwer machen.
Ja, das sind genau diese Dinge, da sind ja ausfüllungsbedürftige, unbestimmte Rechtsbegriffe. Und da fängt das schon an. Ne? Und da muss man einfach, da geht es um Argumentieren. Das sage ich auch bei meinen Vorlesungen. Im BGB zum Beispiel gibt es ja auch ausfüllungsbedürftige Rechtsbegriffe, wo ich sage, da seid ihr frei, da müsst ihr argumentieren.
Mhm.
Ja, das ist wie beim Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. In dem müsst ihr, ne, da geht es in die Tiefe. Da seid ihr frei, aber ihr müsst argumentieren.
Ja, aber was sagst du deinen Leuten? Also ich habe ein Beispiel, da geht es darum, eine Zapfsäule mit einer Fahrerkarte freizuschalten. Wo es aber eigentlich auch eine Tankkarte zu gibt.
Aha.
So, und dann fragt mich der Fahrer, pass auf, bei uns Unternehmen ist es jetzt neu, wir sollen die Zapfsäulen mit unserer Fahrerkarte freischalten. Dazu muss er die Fahrerkarte aus dem Fahrtenschreiber nehmen und jetzt ist die Frage, ist das zulässig? So, jetzt gucke ich in die 165 2014, da steht ja grundsätzlich erstmal drinne, dass die Fahrerkarte nicht vor Ende des Arbeitstages entnommen werden darf.
Es sei denn,
es ist anderweitig zulässig.
Zulässig, genau.
Ja. So, aber was ist jetzt anderweitig zulässig? So, dann gibt es eine Behörde, die sagt, ja, ich habe da kein Problem mit.
Ja.
Aber die Behörde ist ja gar nicht der Gesetzgeber. Und was mache ich, wenn jetzt ein anderer Kontrollbeamter, sei es in Deutschland, sei es im Ausland, fragt, warum hast du da die Karte rausgenommen?
Ja, ganz klar ist aber auch, also im Gesetz steht ja nun mal nicht mehr drin genau, das sind die Einzelfälle, deswegen muss eine Einzelfallbetrachtung ran. Aber wenn er die dann rausnimmt, weil er ja am Autohof steht, dann muss er, wenn er die wieder einsetzt, einen Nachtrag machen, andere arbeiten.
Richtig.
Das ist er dann zwingend zu machen.
Fährt von der Dieselzapfstelle zum AdBlue ohne Karte und. Alles so, was so passiert. Aber die grundsätzliche Frage wäre doch jetzt, ist es zulässig, ja oder nein?
Es ist nicht verboten.
Aber ist es erlaubt? Es
ist nicht verboten.
Ist es erlaubt?
Ja, weil es eine Notwendigkeit besteht. Wir hatten eine
andere Agenda heute.
Egal. Also es ist ja schön, wenn wir so spontan auf solche Themen kommen, finde ich.
Arbeitsrechtlich ist es zulässig. Verboten nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften ist es nicht. Deswegen würde ich jetzt hier spontan mal so aus dem, hier da sagen, das ist dann zulässig. Aber er muss natürlich auch, genauso wie wenn er jetzt zwischendurch mal 5 Stunden zum Beispiel eine Pause macht oder weggeht, Ruhezeit einlegt jetzt, auch wenn es keine Tagesruhezeit ist. Dann war sein Arbeitstag beendet. Ja, aber angenommen, er macht 4 Stunden, er macht einfach 4 Stunden Ruhezeit. Die ist nicht ausreichend und er geht irgendwo hin. Dann nimmt er auch die Fahrerkarte raus und muss danach zum Beispiel einen Nachtrag machen. Und so müsste er das dann hier auch machen und dann wäre das ja in Ordnung, weil er hat ja eine lückenlose, Sinn des Ganzen ist ja, was ist Sinn des Steckenlassens der Karte, dass man möglichst lückenlose Aufzeichnungen hat, die möglichst manipulationssicher sind. Wenn ich jetzt die rausnehme, dann muss ich natürlich Nachträge machen, um diese Lückenlosigkeit zu haben. Und wenn die gewährleistet ist, also das übergeordnete Ziel und der übergeordnete Zweck, dann würde ich das gelten lassen. Aber das ist nur eine Einzelmeinung.
Aber wir sehen, wie kompliziert das Ganze ist. Richtig, also ich zum Beispiel für mein Verständnis habe dann noch mal die EU-Datenschutz-Grundverordnung hinzugezogen und habe einfach mal die Frage in den Raum geschmissen, was nimmt denn dieser Tankstellenanbieter, was nimmt denn der für Daten von der Fahrerkarte runter?
Ja, was hat das, also das ist sowieso eine Sache, das passt eigentlich nicht zusammen. Ne? Hm.
Richtig, richtig. So,
ja, weil wenn ich eine Fahrerkarte auslese, kann ich ja nur alles auslesen erstmal. Und dann kann ich natürlich im zweiten Schritt selektieren, welche Infos nehme ich. Ich denke, die werden das Kennzeichen, mit dem der Fahrer gerade unterwegs war, rausziehen und halt den Namen des Fahrers. Das wird ja im Wesentlichen, oder vielleicht noch der Kilometerstand, das ist ja auch immer ein zentrales Thema.
Und wo bin ich gewesen?
Ja, und die haben aber halt 1000 Informationen mehr. Also das ist schon ganz
bedenklich. Bedenklich.
Also ein ganz schwieriges Thema, finde ich. Und diese Frage, die Frage kommt immer wieder.
Wenn ich überlege, dass ich die Mautdaten, das höchstrichterliche Rechtsprechung bedarf, um auch bei Kapitalverbrechen an die Mautdaten zu kommen. Und dann ist das, da stelle ich mir auch so meine Fragen, ne?
Also der Fahrtenschreiber fragt beim erstmaligen Stecken der Fahrerkarte bei einem intelligenten Fahrtenschreiber, möchtest du, dass VDO-Daten und ITS-Daten übertragen werden? Ja, nein. Grundlage ist die EU-Datenschutz-Grundverordnung. Das heißt, da wird also ganz schwer drauf geachtet.
Da kommt die Einwilligung, ja.
Und jetzt verlasse ich auf einmal die EU-Datenschutz-Grundverordnung und sage, also du kannst hier, um die Zapfsäule freizuschalten, kannst du deine Fahrerkarte verwenden. Also mega, mega kompliziert finde ich das. Aber gut, wir wollen vielleicht nicht zu weit abschweifen.
Das war ja eigentlich die Einleitung, Götz. Jetzt wollen wir Medias in Res, ne?
Ja.
Genau, weil
passt aber.
Unser zweites Thema, das wir uns für die Folge vorgenommen haben, ist, dass Sascha und ich in der vorigen Folge das Thema behandelt hatten mit der Absenkung des Zugangsbereichs im EU-Fahrpersonalrecht ab 1. Juli 2026 im grenzüberschreitenden Verkehr auf Fahrzeugen mit mehr als 2,5 Tonnen. Schön langer Satz.
Ja,
genau. Und da haben Sascha und ich schon ein bisschen sinniert darüber, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir in eine Ahndungslücke hineinlaufen, sehr groß sein wird. Also es geht um das Thema einleitend das Fahrpersonalgesetz, die Fahrpersonalverordnung regeln in Deutschland eben diesen Sonderbereich im Bereich Güterbeförderung zwischen mehr als 2,8 und bis 3,5 Tonnen. Das ist das eine. Das zweite ist aber, dass die nationalen Vorschriften die ganzen Bußgelder und das Fehlverhalten sanktionieren. Und ja, das ist im Endeffekt jetzt die Übergabe an dich, Philipp, mal ein bisschen zu erklären. Wenn jetzt Fahrpersonalgesetz und Verordnung nicht bis zum 1.7.26 novelliert sind, was nicht danach aussieht, wo laufen wir dann rein, beziehungsweise haben wir nicht heute auch schon Ahndungslücken etc.? Also das Thema wollten wir heute in der Folge einfach mal noch behandeln und insoweit kannst du jetzt einfach mal loslegen, was es aus deiner Sicht dazu zu sagen gibt.
Ja, vielleicht erstmal grundsätzlich zu sagen, was ist überhaupt mit einer Ahndungslücke gemeint?
Ja, eine Ahndungslücke ist eine Lücke, die ich habe, die dadurch entsteht, dass ich eine bestimmte Ahndungsnorm gar nicht habe, sodass ich einen Verstoß gegen eine bestimmte Norm zwar habe, ich aber daraus kein Bußgeldverfahren ziehen kann. Ich kann keine Strafe verhängen sozusagen oder ein Bußgeld. Und das ist eben eine Ahndungslücke, weil ich zum Beispiel einen Bußgeldtatbestand habe, der auf ein Gesetz abzielt, was zum Beispiel entweder nicht mehr gültig ist oder durch ein neues abgelöst wird. Oder dass eben ein neuer Tatbestand entstanden ist, so wie jetzt zum Beispiel hier neu eingeführt durch das Mobilitätspaket, und mir dann eine nationale Ahndungsnorm schlicht und ergreifend fehlt.
Einfach ausgedrückt, dass derjenige, der jetzt gegen irgendwas verstößt, der irgendwas falsch macht, der kann dann nicht mit einem Bußgeld ganz einfach konfrontiert werden, weil eben nirgends im Gesetz drinsteht, dass dieses Verhalten unter Strafe steht, beziehungsweise er dann mit einem Bußgeld rechnen muss.
So ähnlich, genau. Hm? Also jedenfalls in Deutschland, ich spreche auch dann nur für Deutschland, wenn er dann die Grenze passiert und die anderen EU-Staaten das sanktioniert haben, was eigentlich meistens schneller geht als bei uns, dann wird er halt dort, kriegt er dann die Strafe. Also es ist in der Tat so, ich habe jetzt, um das konkret auf das EU-Recht hier anzuwenden, das EU-Recht setzt Handlungspflichten oder Unterlassungspflichten fest. So. Das EU-Recht ist aber im Hinblick auf Straf- und Bußgeldrecht nicht harmonisiert und das obliegt weiterhin den einzelnen Mitgliedstaaten. Das heißt, ich habe eine auf der einen Seite EU-Recht mit einer Handlungspflicht, was ich tun muss. Aber die Sanktionierung von Verstößen gegen diese Handlungspflichten, die müssen die Mitgliedstaaten in ihrem eigenen nationalen Recht regeln. Und das heißt, ich muss die Fahrpersonalverordnung, das Fahrpersonalgesetz entsprechend anpassen. Das heißt, wenn sich eine Verordnung geändert hat oder eine neue EU-Vorschrift entstanden ist, dann muss ich im nationalen Recht den Tatbestand so hinreichend bestimmt dort neu einbauen in die Fahrpersonalverordnung jetzt hier konkret oder Fahrpersonalgesetz, damit derjenige ganz konkret weiß, was sein Fehlverhalten an Folgen nach sich zieht. Das heißt, er muss ganz genau lesen können im Gesetz, was er an Konsequenzen zu befürchten hat, wenn er gegen eine konkrete Pflicht verstößt. Das heißt, es muss die konkrete Norm zitiert werden, Artikel 8a Absatz und so weiter, der Verordnung so und so und natürlich immer noch am besten mit einer rechtmäßigen Verweisung, am besten macht man da eine dynamische Verweisung in der jeweils geltenden Fassung, ne, weil wir haben auch schon mal die Probleme gehabt, dass auf eine Verordnung verwiesen ist, die in dem Stand gar nicht mehr aktuell war und dann wurde beim Amtsgericht auch schon mal das Verfahren dann auch eingestellt. Und das ist dieser sogenannte Bestimmtheitsgrundsatz, mit dem ich auch regelmäßig zu tun habe. Der Bestimmtheitsgrundsatz hat Verfassungsrang. Das ergibt sich aus Artikel 103 Grundgesetz. Und das Bundesverfassungsgericht hat hier auch wirklich, also ausschweifend geurteilt und begründet, kann man also gerne mal nachlesen bei einer Flasche Wein am Wochenende. Und der Tatbestand ist also immer, jetzt mal die Quintessenz daraus zu nehmen, hinreichend bestimmt, wenn die Voraussetzungen der Strafbarkeit oder der Ordnungswidrigkeit so konkret umschrieben sind, dass der Einzelne, der Betroffene, der Fahrer, der Unternehmer immer die Möglichkeit hat, sein Verhalten auf die in einem konkreten Gesetz oder hier in einer Verordnung bestimmte Rechtsfolge einzurichten. Und wenn außerdem die Tragweite und der Anwendungsbereich des Straftatbestandes erkennbar ist, das muss gewährleistet sein. Und wenn das nicht gewährleistet ist, dann habe ich zwar einen Verstoß, aber ich habe kein Bußgeld und dann kann der Fahrer lächelnd weiterfahren. Genauso wie ich es im GÜKG also habe mit der Abkühlungsphase bei der Kabotage. Betrifft jetzt dann Ausländer.
Ja, genau. Also das ist ja mal wichtig, dass wir das mal ein bisschen konkret fassen.
Ja.
Weil du hattest das Thema dynamisch und statischer Verweis auf eine andere Rechtsgrundlage angesprochen.
Ja.
Also ich kann es nicht beurteilen, aber vielleicht kannst du dann gleich noch was dazu sagen. Zum Beispiel, wer in die Fahrpersonalverordnung reinschaut, in den Paragraph 1 und diesen Verweis auf das EU-Recht, also in dem Fall die 561/2006, da zur Kenntnis nimmt, da wird verwiesen auf ein konkretes Amtsblatt der EU,
ja.
Nummer so und so, Seite genau. 1. Und das ist eben die ursprüngliche Veröffentlichung der 561/2006 im April des Jahres 2006.
Genau.
Jetzt für mich als rechtlichen Laien würde das jetzt im ersten Moment bedeuten, dass jemand, der ein Fahrzeug zwischen mehr als 2,8 und nicht mehr als 3,5 Tonnen in Deutschland bewegt, die Lenk- und Ruhezeiten einzuhalten hat, wie sie ursprünglich 2006 mal veröffentlicht wurden. So wäre jetzt mein ursprünglicher Gedanke.
Richtig. Genau deswegen gab es auch schon mal da Amtsgerichtsurteile, die da dann eben zum Freispruch geführt haben. Nicht sehr viele, aber es gibt das ein oder andere.
Ja.
Das ist genau das Problem, dass wenn diese Norm so nicht mehr existiert in der aktuellen Fassung,
ja,
dann führt diese Norm rein rechtlich ins Leere.
Genau, oder wir haben neue Vorschriften, die wir in Anführungszeichen in Anspruch nehmen können oder
genau,
die irgendetwas sanktionieren, was 2006 noch nicht sanktioniert
so
wurde.
So ist das.
dann ja, wird es schwierig, wenn der Fahrer oder das Unternehmen jetzt im konkreten Einzelfall gegen was verstößt, was dadurch gar nicht referenziert wird in der Fahrpersonalverordnung.
So ist
das. Werbung. Ob Flottenmanagement, Telematik oder Mautabrechnung. Bei Jorla bekommen Sie alles, was moderne Logistik braucht. Von Fire TMS bis hin zu Fuel- und Mautkarten. Jorla bietet smarte Komplettlösungen für Speditionen und Transportunternehmen. Digital, effizient, europaweit. Jorla. Changes for a better future. Jetzt informieren auf jorla.de.
Ich würde jetzt noch ein Beispiel reinbringen, was ja eigentlich immer noch aktuell ist, leider. Nämlich das Thema Wohnmobile. Heißt also, wenn ein Fahrer mit einem Wohnmobil in eine Kontrolle kommt und der Kontrollbeamte sagt, du hättest aber einen digitalen Fahrtenschreiber haben müssen.
Ja.
So, okay, der Fahrtenschreiber war nicht im Auto, aber jetzt ist ja die Frage, im Bußgeldkatalog steht der Fahrer und der Unternehmer.
Genau, das ist ja der Punkt.
Was ist mit der Privatperson?
Ne? Es so ist
nicht
das.
Geregelt. Ist die Privatperson jetzt als Unternehmer zu sehen?
Nein, eben, genau. Diesen Punkt habe ich auch bei Korte vorgetragen und auch mit der EU-Kommission, mit den Vertretern persönlich dort auch besprochen. Und da wird auch was von der EU-Kommission kommen dazu, weil die auch von vielen anderen Seiten da sehen, dass da Handlungsbedarf ist. Das ist eben so. Der Fahrer ist der Fahrer, der Unternehmer ist der Unternehmer. Und deswegen ist in deutschem Recht übrigens, ja, in deutschem Recht übrigens gibt es nur diese Unterscheidung Fahrpersonalrecht, Fahrpersonalgesetz zwischen Fahrer und Unternehmer. Das EU-Recht sagt das ja nicht. Mhm. Die Vorschrift im EU-Recht in 165 sagt nur, Kontrollgerät ist einzubauen.
Ja.
Dann und dann. Aber von wem, das steht da gar nicht. Das heißt,
genau.
Das ist ein Umsetzungsproblem im deutschen Recht. Und eigentlich darf, es gibt ein Verfahren auch in Deutschland, was da über, ne, weißt du, wisst ihr, über das Deutschen Fahrtenschreiberforum da bekannt geworden ist, wo die Behörde das dann eingestellt hat, aber gleichzeitig die Verpflichtung auferlegt hat, dem Halter, dass der ein Kontrollgerät einbaut. Das halte ich für rechtswidrig, weil eben das gegen den Bestimmtheitsgrundsatz verstößt.
Mhm.
Diese Pflicht muss konkret irgendwo stehen. Und der ist kein Unternehmer. Ja, wer ist Unternehmer?
Richtig.
Da können wir in Paragraph 13 oder Paragraph 14 BGB gucken.
Mhm.
Wir haben keinen Unternehmer. Dann müsste man die Vorschrift so ändern, dass man sagen, Unternehmer oder Halter, den Halter da reinbringen.
Ja.
Das ist aber alles Sache des nationalen Gesetzgebers, weil das EU-Recht, das macht da gar keine Unterscheidung. Das ist ja auch richtig. Das kann doch dem EU-Recht völlig wurscht sein, wer das da macht. Wichtig ist, dass am Ende des Tages in dem Fahrzeug ein Gerät drin ist. Und wie die das umsetzen, das ist nationale Sache.
Mhm.
Und deswegen würden solche Dinge, ich hoffe, ich kriege auch mal ein Wohnmobil. das Blöde ist natürlich, dass ich auch nie zu gewissen Gerichtsentscheidungen kommen werde, weil das vorher eingestellt wird, ja, weil auch Behörden da keine Lust zu haben oder auch, ich hatte es in der Folge 3 auch bei Ladungssicherung gesagt, Mandant wollte eine Grundsatzentscheidung zur Ladungssicherung, der Amtsrichter hatte da im 20-Minuten-Takt terminiert, da kommt's gar nicht zum OLG oder so, ne?
Mhm.
Das wird eingestellt, da wollen die sich nicht mit beschäftigen. So, das wäre natürlich schön, dass man da auch mal wirklich ganz nach oben geht. Aber ich sag mal, die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes zum Bestimmtheitsgrundsatz, schreibt mich da gerne an. Ich kann euch da gerne Fundstellen geben, wo ihr wirklich bei diesen grauen Wochenenden im November viel, viel lesen könnt. Die ist klar und das muss sich wiederfinden im Gesetz. Und wenn das nicht drinsteht, dann haben wir eine Ahnungslücke. Und das Schöne dabei ist, jetzt für uns auf dieser Seite, ne, von der Behördenseite ist das blöd, beim BALM hatten wir das Thema, beim Wechsel von der 3820 zur 561, dann gab es hinterher noch Probleme mit der 3821. Das Problem ist, man lernt nicht draus aus der Vergangenheit im Ministerium.
Mhm.
Das ist das Problem.
Man macht's immer wieder.
Man weiß das und man macht's immer wieder.
Naja, und wenn ich es richtig im Kopf habe, war ja 2018 die letzte große Novelle bei der Fahrpersonalverordnung.
Mhm.
Da hätten wir ja damals schon mal reinschreiben
ja.
können, hier die 561 in der aktuellen Fassung.
Ja.
Aber auch da hat man es nicht hingekriegt. Ich meine, wir haben ja heute noch, wenn heute Gesetze geändert werden, wird immer noch die 3820 aus irgendwas
Ja.
raus eliminiert. Die haben wir ja heute noch zum Teil drinstehen. Selbst in der 16514 steht, glaube ich, die 3821 noch
Ja,
irgendwo
genau.
drin. Also
Ja.
das
Aber
ist ja einfach krude, was da passiert.
wir
Noch
haben
ganz
das ja
kurz, kurz,
jetzt
kurz, kurz,
auch
kurz.
angesprochen, ja.
Philipp, diese Urteile, die du angesprochen hast oder die wir da verweisen können, die stellen wir in die Shownotes rein.
Bundesverfassungsgericht,
Ja?
ja, kann
Genau, da
man
schickst
machen,
du mir
ja.
einfach einen Link und dann packe ich das da unten rein.
Ja. Führe ich auf, genau.
Genau. So, Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen.
Nee, genau. Wir haben das Thema auch mit Verweisungen, auch von verschiedenen Stellen, auch herangetragen, auch über Verbände an das BMV, ja, dass man im Rahmen einer Novellierung da auch mal rangeht. Was mich immer wundert, ist ja, dass das BMJ, ja, das Justizministerium ja sowieso immer darüber guckt und die ein Buch herausgeben, Rechtsförmlichkeit, das Rechtsförmlichkeitshandbuch, was man eigentlich als Handwerkszeug im Ministerium hat, wenn man Gesetze schreibt. Und da das ja genau drin steht, auch mit dem Bestimmtheitsgrundsatz und so weiter und der Verweisung dynamisch, da steht da alles drin. Und dann wendet es man aber selber nicht an. Und da kann ich immer nur mit dem Kopf schütteln. Und das war beim Balm damals einfach, das ist einfach ärgerlich für die vielen Kontrollen. Beamten oder Angestellten oder wer auch immer, dass man kontrolliert seine Arbeit gut machen möchte, ist ja bei der Polizei genauso und dann führt das Ganze ins Nirvana. Und das ist einfach unfassbar unbefriedigend. Das ist im Prinzip
Ja, sehr
genau
nervig,
wie
ne?
die, ja, wie die Fälle mit Fahren ohne Fahrerkarte, wenn mir dann BAG-Kontrolleure oder ehemalige Kollegen sagen, ja, warum mache ich mir da die Arbeit, wenn das sowieso eingestellt wird? Das verstehe ich ja, da haben die ja recht.
Ja.
Ne? Und insoweit ist das ärgerlich und auch peinlich, ja, dass du dann kontrollierst und sagen kannst, ja, ich habe einen Verstoß, der Fahrer kennt das vielleicht noch und sagt, ja, aber Sie können weiterfahren. Da denkt er, wieso kann ich jetzt weiterfahren? Ich habe doch Mist gebaut.
Ja, ist halt auch aus hygienischen Gründen sozusagen nicht klug, das so zu machen, weil das frustriert die Leute, alle Beteiligten. Ihr hattet ja schon die Kontrollseite angesprochen, aber auch der rechtstreue Unternehmer, der alles richtig machen will,
Ja.
ist ja gegenüber dem, der dann fünfe gerade sein lässt, auch wieder der Gekniffene. Also
Genau,
ich ja
genau.
auch diese Schutzzwecke der Norm, die Wettbewerbsgleichheit etc. erreiche ich ja an der Stelle dann nicht, weil ich solche Konstruktionen fahre, die ich eigentlich mit einer kleinen redaktionellen Anpassung tilgen könnte, aber
Ja.
es dauert dann Jahre und im Zweifel
Es dauert
Jahrzehnte, bis sich
Jahre,
da was
Jahre.
in die richtige Richtung
Das
entwickelt.
kann man nicht verstehen. Das Mobilitätspaket ist 5 Jahre her. Ja, schon mehr als 5 Jahre.
Sechs.
Und sechs, so, wir
Ja.
haben das GKG ist noch nicht umgesetzt und Fahrpersonalrecht nicht. Und nächstes Jahr haben wir 1.7. mit den kleinen Fahrzeugen.
Genau.
Da kann man sich nur wundern. Aber es scheint andere Dinge wichtiger zu sein.
Ja, das Interesse in den oberen Hierarchien des Bundesverkehrsministeriums scheint nicht darauf ausgerichtet zu sein, dass wir hier, ich meine, wir reden ja auch über das Fahrerlaubnisrecht, ja, mit
Ja.
Ukraine, Anlage 11
Ja.
ist schon
Ja.
ewig überhängig. Berufskraftfahrerqualifikationsrecht ist auch eine Riesenbaustelle. Da wird seit Jahren mit den gleichen Entwürfen um sich geworfen.
Genau.
Aber dass man da mal zu Potte kommt, ich sehe es nicht. Gut, das Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz war jetzt im Bundesrat. Aber nichtsdestotrotz ist ja die Verordnung nachher das Entscheidende
Ja.
für die ganzen offenen Punkte. Also es ist wirklich ein Trauerspiel, was da
Kann man nicht
passiert.
anders bezeichnen,
Dass
ja.
die politisch, also dass die Leitungsebene in dem Ministerium das nicht auf die Kette kriegt, da genug Ressourcen reinzukriegen in diese Gesetzgebungsverfahren, sondern ja, die Referenten, die Mitarbeitenden, die müssen dann hier Vorbereitungen schreiben für die Ministerialräte und für den Minister,
Ja.
für die Staatssekretäre. Das ist dann wichtiger,
Ja,
als dass
ja.
wir irgendwann mal zu Potte kommen
Genau.
hier und mal eine gescheite Rechtsgrundlage kriegen.
Reden
Es
schreiben.
ist unfasslich.
Ich habe das ja selber gemacht,
Ja, ich.
als ich in Berlin und Bonn war, im STVO-Referat.
Ja.
Da kommt was ganz wichtig, weil damals, da war der PSD Scheuer, der hatte da wieder irgendwas im Kopf, da musst du da sofort was machen. Und da schreibst du da irgendwas, ja, und das ist dann immer wichtiger. Und so machst du das Woche für Woche und dann geht die Zeit weg.
Genau.
Und für das Entscheidende hat man dann keine Zeit mehr.
Und das ist unbefriedigend, auch für den
Referenten.
Deswegen
hast du dich ja dann wahrscheinlich auch selbstständig gemacht.
Das ist ein Mosaikstein in dem ganzen Gefüge. Ja, also ja, das ist so. Das ist ein
Mosaikstein. Mich würde das so nerven, wenn es nicht vorangeht. Also wenn wir so arbeiten würden, wären wir schon pleite.
Ja. Genau, genau. Und dass ich nicht in Berlin sitzt du da von Montag bis Freitag, pendelst, sitzt dann da, schreibst dann Reden für einen Minister, der da wieder irgendwo auauftaucht. Das muss dann in Schriftgröße 14 sein, damit er das lesen kann. Das werde ich auch nicht vergessen. Es gibt ja Vorschriften, wie man sowas zu verfassen hat und in welcher Schrift. Ja, das darfst du nicht einfach aussuchen. Und dann habe ich das so gemacht, das war Schriftgröße 12 und Areal. Und dann heißt das, da schreiben Sie bitte größer, weil der, ich weiß nicht mehr, wer das genau war, das war vielleicht auch ein Abteilungsleiter, der das nicht lesen kann. Und dann kommen die Momente, wo du dann aus dem Fenster guckst und denkst, was, das kann nicht Sinn deines Lebens sein. Ne?
Ja, der Oberknaller ist ja, dann wird halt ein Termin kurz mal abgesagt, ja, oder dann passiert
das da sowieso,
morgens
du
das
schreibst
und dann
für
wird
die Papierkorb,
der Kalender
für den Papierkorb,
geräumt, ja. Da haben dann 10 Leute Vorbereitungen gemacht, haben da tagelang damit verbracht, irgendwas auf 3 Seiten zusammenzufassen und dann können sie es direkt im Papierkorb entsorgen.
Genau.
Und das ist so frustrierend, also mir tun die Leute echt leid, die da tagtäglich durch die Gänge gescheucht werden, ohne dass am Ende irgendwas Brauchbares dabei rauskommt, außer heißer Luft.
Aber gut, das ist, wie gesagt, Bestimmtheitsgrundsatz und dann kann ich immer noch mal sagen, das ist auch wieder ein Punkt, wo ich jetzt dran bin, Unternehmerpflichten. Ich habe den wörtlichen Satz von einer Bezirksregierung, die geschrieben hat, auch Verstöße muss sich ein Unternehmer zurechnen lassen, die das Fahrpersonal eigenmächtig oder aus rein persönlichen Gründen begeht. Und da kann ich immer nur wieder mit den Grundlagen des Rechts, da brauche ich noch nicht mal ein Staatsexamen, da reichen 3 Semester Strafrecht, der dreigliedrige Deliktsaufbau. Ja, ich brauche den Tatbestand, Rechtswidrigkeit, Schuld. Und das muss ich auch für den Unternehmertatbestand, also für einen Unternehmerverstoß haben. Ich habe ja einen Bußgeldtatbestand für den Unternehmer und für den Fahrer. Und jeder Bußgeldtatbestand, egal wo und wie, in welchem Rechtsgebiet, hat, wie beim Strafrecht, diesen dreigliedrigen Aufbau. Das heißt, ich muss gucken, habe ich einen Verstoß gegen den, oder habe ich den objektiven Tatbestand erfüllt? Was ist denn der? Jetzt sind wir wieder im EU-Recht. Der objektive Tatbestand bedeutet Artikel 32 Absatz 1 der 165/214, der Unternehmer muss dafür sorgen, dass der Fahrer das Kontrollgerät ordnungsgemäß bedient. Das ist jetzt auch wieder ein schöner Satz im Deutschen. Mhm. Was heißt das denn jetzt nun konkret? Was muss der denn machen?
Mit vorgehaltener Waffe muss er das machen.
Ne? Ja, genau, das kann er machen, er kann ihn peitschen. Ich weiß es nicht, sondern die Unternehmerpflicht kann ja nur bedeuten, schulen, unterweisen, überwachen, arbeitsrechtlich dann tätig zu werden, für die technische Funktionstüchtigkeit zu sorgen, zu überwachen, auch dass das Personal, dass das korrekte Personal eingesetzt wird, ergibt sich aus dem Paragraph 130 Ordnungswidrigkeitengesetz. Also ich kann jetzt nicht die Raumpflegerin jetzt dafür hernehmen. So, was soll er denn sonst machen? Und das sind doch Unternehmerpflichten. Und wenn ich dagegen verstoße, dann komme ich zum nächsten Bereich, zum Thema Fahrlässigkeit oder Vorsatz, subjektiver Tatbestand. Aber ich komme ja da erstmal gar nicht hin, weil wenn der Unternehmer das alles gemacht hat und der Fahrer das immer noch nicht kapiert hat oder dem das auf Deutsch gesagt wurscht egal ist, ja, was soll der denn machen? Soll er den an die Leine nehmen? Soll er immer mit dem mit zusammenfahren und dem sagen, ja, da musst du jetzt das machen, da musst du das machen? Hm. Das ist ja keine Unternehmerpflicht.
Ja.
Und das heißt, ich komme schon eigentlich da, muss ich die Prüfung, wenn ich das richtig mache, abbrechen. So, und dann, wenn ich das aber gesetztenfalls, im hypothetischen Verlauf, komme ich weiter, dann komme ich ja zum subjektiven Tatbestand, Vorsatz, Fahrlässigkeit. Vorsatz schließe ich ja schon mal aus. Ich habe Fahrlässigkeit. Was heißt denn Fahrlässigkeit? Wenn ich die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht lasse. Aber das muss ich auch nachweisen. Wenn ich aber meine Sorgfalt erfülle, weil ich alles das tue und noch übermache und engmaschig, dann habe ich aber auch nicht fahrlässig gehandelt. Mhm. Das heißt, dann muss ich da auch schon, ist die Prüfung zu Ende. So. Und dann Rechtswidrigkeit wäre dann das Nächste und dann die Schuld, das heißt eine persönliche Vorwerfbarkeit meiner Handlung, ja. abgesehen davon, dass ich ja gar keine Handlung habe, die überhaupt vorwerfbar wäre, wäre sie auch nicht vorwerfbar, weil ich habe ja alles getan. Was soll ich denn machen? Soll ich mit dem Handstand vor dem Fahrer rumlaufen oder was soll ich tun? Mhm. Und das sind so Dinge, wo ich immer wieder feststelle, auch jetzt gerade wieder so ein aktueller Fall von einem RP, wo man dann was schreibt und dann kriegt man einen Tag später natürlich schnell, alles wunderbar, dann direkt eine Antwort nach dem Motto, ist egal, das geht immer zulasten des Unternehmers. Und da muss ich sagen, nein, da müssen wir mal sorgfältig prüfen. Mhm. Ne? Und das muss man da immer wieder darauf hinweisen, dass das eigentlich ein wichtiger Punkt ist bei Unternehmerverstößen.
Ja, vielleicht mal nur kurz die Praxis sieht aber oft anders aus. Ne? Mitarbeiter wird eingestellt, pass auf, hier ist der Schlüssel, da entsteht ein Auto, ab geht's.
Ja, genau, darauf hole ich im Endeffekt jetzt auch hinaus, ja. Weil ich habe das ja auch immer wieder, wenn ich zum Beispiel Audits mache, spricht man über das Thema oder es geht ja einfach, Philipp und ich, wir haben das ja auch schon oft diskutiert, was sollten die Unternehmen tun, damit sie nachher, wenn das Kind in den Brunnen fällt oder gefallen ist, dass man dann auch diese Verteidigung bestmöglich vornehmen kann. Und da habe ich zum Beispiel mit den Unternehmen, die ich betreue, immer den Punkt, habt ihr eine Fahrermappe? Sind dort die Dokumente drin? Sind die in einer sauberen Reihenfolge? Ist irgendwo beschrieben, was in dieser Fahrermappe drin ist? Zum Beispiel ja auch das Thema, diese blöden Papierrollen für den Fahrtenschreiber. Ja. Habe ich das irgendwo mal verschriftlicht in einer Art Arbeitsanweisung, wie auch immer wir das Kind nennen wollen? Ist es irgendwo dokumentiert? Mache ich dann auch den nächsten wichtigen Schritt, dass ich mal, ich sag mal, anlasslos oder in unregelmäßigen Abständen einfach mal zu meinen Autos hingehe, die aufschließe, da reinklettere und mal gucke, hat dieser Fahrer diese Mappe da drin? Hat er denn dann diese 2, 3, 10, wie viele Rollen Papier auch immer für den Fahrenschreiber? Also, und wenn ich das gemacht habe und wenn ich das auch dokumentiert habe, dass ich das kontrolliert habe, dann sind wir noch genau da, was du gerade angesprochen hast, Philipp. Wie will ich dem das denn noch vorwerfen? Was soll er denn tun? Ja, du hast ja angesprochen, muss er jetzt in jedem Fahrzeug mitfahren, jeden Tag, um zu gucken, dass sein Fahrer das macht. Also ja, der Punkt, den Sascha angesprochen hat, was dann die andere Seite der Medaille ist oder halt die anderen Unternehmen, die Mehrzahl meines Erachtens, die halt einfach ja schon genug Themen um Hals hängen haben und deshalb sagen, ja komm, das kriegen wir jetzt nicht auch noch hin, die Fahrer zu kontrollieren beziehungsweise ab und zu mal eine Runde zu drehen auf dem Hof und uns mal die Autos anzuschauen. Geht ja viel weiter, geht ja auch um Reifen, um
Profil, bräuchten Sie doch gar nicht.
Um also Ladungssicherung, sonst was.
Sie haben alle Telematiksysteme. Sie sehen die Lenkzeiten, Sie sehen die Restlenkzeiten, Sie sehen, wenn jemand ohne Karte fährt.
Naja, das müssen Sie schon sehen wollen. Also das.
Genau, Sie müssen es sehen wollen. So, und jetzt sagtest du eben gerade, was du machst, ja die Audits. Das ist auch eine ganz spannende Geschichte. Da sind die Firmen, sind zertifiziert. So, was bedeutet das Ganze? Ist ja im Grunde die Außendarstellung, dass ich mich an alles halte. So, jetzt habe ich einen Kunden.
Vieles, sind auch, sagen wir es mal so.
Jetzt habe ich einen Kunden, die sind auch zertifiziert, aber sie machen gar nichts. Sie machen keine Erstunterweisung, sie machen keine Folgeunterweisung, die regelmäßigen Unterweisungen nach 165/2014. Da frage ich mich doch, wie bekommst du denn dein Zertifikat, wenn du doch nichts machst? Wofür brauchst du es? Wofür zahlst du so viel Geld?
Andere Sachen, die sie erfüllen müssen, erfüllen sie dann vielleicht und das führt dann in der Gesamtbetrachtung dazu, dass sie genug erfüllen, um das Zertifikat zu erlangen.
Manchmal braucht man Fantasie.
Genau.
Ne, auf allen Seiten und auch, ich muss auch sagen, mustergültige Unternehmer, die auch das alles, also dass sie das nicht alle machen, ist klar. Das ist die Praxis anders. Es wird auch nicht alles so dokumentiert, wie es eigentlich wünschenswert wäre. Wenn ich mal die Mindestsachen habe, einmal im Jahr mit einer Unterschrift, dann bin ich happy. Und dann muss ich natürlich gucken als Anwalt und das ist dann eben meine jeweilige Verteidigungsstrategie im Einzelfall, dass man dann eben mit der Fantasie gemeinsam mit dem Unternehmer dann eben entsprechend was machen kann.
Gerade hatte ich eine Anfrage eines Unternehmens bezüglich der Fahrerunterweisung. Ging dann darum, dass er gesagt hat, ja, wir müssen ja unsere Fahrer unterweisen. Ich bräuchte mal ein Angebot. So Angebot geschrieben, nie wieder was von gehört.
Ja.
Also wir brauchen Unterweisung, aber am besten darf sie auch nichts kosten.
Nee, das ist ja das Nächste. Sobald es was kostet, dann ist mal raus. Da habe ich auch so einen Fall mit einem Vertrag, wo nichts geregelt war, auch zur Ladungssicherung und so weiter. Und gar nichts. Und
man kann die Unternehmen verstehen, also gerade zu der heutigen Zeit oder zu der jetzigen Zeit, es macht denen bestimmt auch keinen Spaß. Aber gut, was willst du denn machen?
Ja, zum Nulltarif gibt's aber halt nichts, ne? Und wenn ich das richtig geregelt haben will und ich verlange ja jetzt auch keine Stundensätze wie andere Kanzleien für 600 Euro oder so, ja, man muss ja auch überlegen, wenn man was vertraglich mal erbaut hat und ich mal einen Vertrag richtig sauber mache, dann habe ich den. Da kann ich davon die nächsten 10 Jahre Honig saugen, ja. Mhm. Na, und wenn das mal ein Tausender kostet, dann tust du das mal runterrechnen. Das ist ja nicht viel Geld. Ja, aber da ist es halt dann so. Da heißt das wieder, ja, da darf nichts kosten. Ne? Aber
ja, das
zum Nulltarif halt gibt es halt nicht. Ne? Und dann kommen die Bußgeldverfahren und dann addiert sich das. Und dann vor allen Dingen, gerade beim Thema Ladungssicherung, dann kriegen dann einzelne Mitarbeiter oder Menschen, die eigentlich für den Kopf hinhalten und auch einen Punkt selber kriegen, für ein, ja, sage ich mal, für Unternehmensversagen. Ja,
ja.
Für Fehler, die im Unternehmen passieren oder wodurch Nachlässigkeit, bewusst oder unbewusst, nichts gemacht wird. Also spätestens nach dem Angebot sind sie ja bösgläubig. Und andere, der kleine Fisch dann den Kopf hinhalten muss. Und das geht ja nicht.
Ja, der Unternehmer setzt eine verantwortliche Person dafür ein, dass er die Punkte nicht bekommt.
So ist das.
Das ist das einzige Ziel.
Ja, genau so ist das. Und der Mitarbeiter macht das dann mit. Und da habe ich dann auch mal gesagt, also da müsst ihr euch mal überlegen.
Ja, ich versuche es halt auch immer meinen Kunden so zu erklären, wir arbeiten da unglaublich viel für einen Papierkorb, beziehungsweise ohne Effekt. Aber jeden Tag passiert irgendwas in Deutschland. Da können wir uns das Thema Arbeitssicherheit anschauen, ja. Diese ganzen Vorschriften, was wir da alles zu machen haben, zu unterweisen haben, also Prozesse darzustellen. Und genauso ist es halt hier auch bei unserem Lenk- und Ruhezeitenthema, beziehungsweise dem Unter- beziehungsweise Überbau an Dokumentation, an Organisation. Ja, 15, 20 Jahre brauchen wir das nicht, aber jeden Tag kommt irgendwo der Tag X bei irgendeinem Unternehmen, wo dann was schief geht, wo es entweder zu einer Kontrolle kommt, wo es jemand zu Schaden kommt, wo irgendwas darüber hinaus passiert und dann weiß ich, warum ich das Ganze gemacht habe. Stehe ich dann halt mit runtergelassenen Hosen da, ja, dann wird es
erlebe ich doch ständig.
Unangenehm. Ja.
Du gehst zu deinen Kunden hin und sagst, pass auf, das hat sich verändert, da müsstest du drüber nachdenken, ja, machen wir. Keiner meldet sich, keiner kümmert sich, aber irgendwann klingelt das Telefon und dann heißt es, du, wir haben jetzt hier eine Kontrolle oder es ist zu einem Unfall gekommen, was ja der schlimmste Fall wäre.
Ja.
Jetzt müssen wir mal. Ja, was soll ich denn jetzt noch machen?
Mhm.
Ne? Also denk vorher drüber nach. So sind wir ja. Wir Menschen glauben ja immer, alles das, was passiert, passiert ja nicht uns, sondern es passiert einem anderen. Und das ist völlig falsch. Sei vorbereitet, wenn nichts passiert, ist alles gut. Dann hast du Glück gehabt.
Genau.
Aber wenn du nicht vorbereitet bist und dann passiert etwas, dann wird es teuer. Oder dann kann es teuer werden.
Ja.
Wobei, ja, um zurückzukommen auf den Ausgangspunkt, also Philipp hat ja diesen dreigliedrigen Deliktsaufbau angesprochen.
Ja.
Also das erleben wir ja auch mit großer Regelmäßigkeit und das ist insoweit hier an der Stelle auch wieder der Appell. Also wenn ihr da draußen Kontrollen hattet, wenn irgendein Kind in irgendeinen Brunnen reingefallen ist, dann meldet euch auch immer sofort. Ja, das erleben wir nämlich auch oft, dass dann die Dinge erstmal liegen, dann schreibt man selber irgendwas an die Behörde zurück, nimmt irgendwie Stellung zu was auch immer, macht selber seinen Einspruch und dann stehen wir am Ende des Tages, ja, kurz vor einem Gerichtstermin etc. und dann kommt der Aufschrei erst. Also das sind lauter so Punkte, wenn ich es schon nicht untertags hinbekommen habe, warum auch immer, und wie gesagt, das ist nicht vorwurfsmäßig gemeint, sondern wir haben da alle Verständnis dafür, dass in den Unternehmen manchmal andere Prioritäten gesetzt werden müssen, aber dann muss ich wenigstens sofort reagieren und mir Unterstützung holen und da ist ja der Punkt, mit dem du eingestiegen bist, Philipp, dass du gesagt hast, hier werden Behauptungen von der Behörde aufgestellt, wie denn das rechtlich einzusortieren sei. Und das ist das, was ich auch oft beobachte, wenn man sich dann Anhörungen anschaut, wenn man Bußgeldbescheide vorliegen hat. Man findet ja sehr schnell ich sage jetzt mal einfach als Oberbegriff, Fehler da drin.
Ja, richtig, richtig.
Und die sind ja auch ein ganz toller Ansatzpunkt dann jetzt aus unserer Sicht, insbesondere aus deiner Sicht, Philipp, um dann auch die Kuh da vom Eis zu kriegen.
Ja, richtig.
Beziehungsweise, das zu reduzieren, das angedrohte Strafmaß.
Ja, ja, genau, darum geht es ja dann letztlich. Genau, ja? Genau.
Also deshalb, wir haben euch jetzt Beispiele gebracht und Themen angesprochen, versteht's als Appell. Ich frage zum Beispiel auch immer am Ende meiner Schulungen, habt ihr eine Telefonnummer von einem Anwalt im Handy, dass ihr, wenn so ein Ding kommt,
anrufen.
Dass ihr anrufen könnt, dass ihr auch, was weiß ich, auch eine Betriebskontrolle. Ja, ich muss doch irgendjemand fragen können, was muss ich jetzt machen?
Ja.
Muss
ich
denen was aushändigen? Wie ist jetzt die richtige Vorgehensweise? Und da kann ich doch dann nicht in dem Moment anfangen, mir Gedanken darüber zu machen, sondern das sollte
das
ich
muss
doch
immer
im
da
Vorfeld
sein.
Wissen.
Für meine Sachen sage ich, ich habe ja eine Diensthandynummer, die steht auch auf meiner Seite, die steht auf meinem Briefkopf. Das ist eine direkte Diensthandynummer, wo ich auch direkt dran bin. Da ist keine Sekretärin dran. Da gehe ich dran, wenn ich kann, oder rufe dann zurück. Da ist auch eine Mailbox, da rufe ich auch zurück. Und dann, weil ab und zu braucht man das, wenn man auch bei der Kontrolle gerade ist. Man steckt in der Kontrolle, da habe ich auch schon gehabt. Da ruft man an.
Genau.
So, und dann kann ich auch teilweise, jetzt hatte ich mal in Belgien, dann auch mit dem belgischen Kontrolleur da mal einfach mal sprechen. Ne? Das ist wichtig, weil ansonsten, kriegt man dann in der Großkanzlei nach der dritten Sekretärin einen Termin in 3 Wochen.
Mhm.
Ne?
Ja, wichtig ist aber, dass ich die richtige Telefonnummer habe.
Genau.
Und auch da haben wir ja schon drüber gesprochen.
Ja.
Wir sind in einem sehr engen Bereich, das heißt, es gibt nicht so wahnsinnig viele, die in diesem Thema fit sind.
Mhm.
Ja. Also es bringt mir auch nichts, die falschen Leute dann anzurufen, wie ich es immer erlebe. Ne? Rechtsanwälte für Medienrecht,
mit
denen man sich dann auseinandersetzen muss.
In dem Fall weniger gut, ja. Mhm. Ja, wichtig ist halt auch gerade, wenn man in der Kontrolle ist, das ist vielleicht auch das Stichwort, die Kontrolle, die hinterfragt meist auch keiner. Na, okay, wenn das BAM kontrolliert oder auch die Richtigen von der Polizei, ist das in Ordnung. Aber generell muss ich mir ja auch immer mal die Frage stellen, ist denn die Kontrolle rechtmäßig? Wird denn die Kontrolle rechtmäßig durchgeführt von einem ordnungsgemäß geschulten Kontrollpersonal? Es geht ja nicht immer nur darum, dass ich den Unternehmer, der muss geschult werden und die Fahrer und wer alles immer geschult werden muss, aber ich muss ja auch jemanden einsetzen bei der Kontrolle, der in der Lage ist, eine fahrpersonalrechtliche Kontrolle ordentlich durchzuführen.
Okay.
Und da hatte ich jetzt einen Fall, wo dann halt angefangen wurde irgendwie mit Ausdrucken. Dann sollte der Fahrer einen Ausdruck machen. Klar, wenn er das freiwillig machen will, kann er das. Aber da fängt es ja schon an. Als Fahrer habe ich nur die Pflicht, dem Kontrollpersonal Zugang zum Fahrzeug zu gewähren, den Zündschlüssel zu stecken und das Kontrollgerät, das muss dann der Kontrolleur bedienen. Da muss eine Kontrollkarte gesteckt werden und dann kann man dann seine Daten downloaden. Dann kann man anfangen mit den technischen Daten und dann macht auch der Ausdruck der Kontrollbeamte, jedenfalls kenne ich das so aus dem BALM und auch aus den Polizeikollegen, mit denen wir auch immer eng zusammengearbeitet haben oder gibt ja gemeinsame Kontrollen. Ich habe da jetzt einen Fall gehabt, wo ich wirklich Zweifel habe, dass die allgemeine Verkehrskontrolle gemacht haben, das muss man auch sehen, die waren gar nicht dafür eigentlich da und dann lediglich versucht haben, irgendwie einen Ausdruck zu machen, der da nicht funktioniert hat. Da muss ich natürlich mir schon Gedanken machen, über die verwaltungsrechtlich Rechtmäßigkeit einer Kontrolle. Denn nur das kann ja dann auch Grundlage einer Ahndung sein. Also sonst kann ja auch die Feuerwehr demnächst mal kontrollieren und wenn sie einen Verstoß feststellt, gibt die den halt weiter. Das kann ja nicht sein.
Ja, das heißt, wir haben ja im EU-Recht, gibt es ja da auch Aussagen dazu, dass die Kontrollbeamten geschult sein
müssen.
Es gibt ja jetzt auch Anforderungen an die technische Ausstattung von Kontrollorganen.
Ja.
Stichwort DSRC zum Beispiel. Da ist ja an die Mitgliedstaaten adressiert worden, dass die ihre Kontrollbehörden entsprechend ausstatten müssen bis zu einem gewissen Datum.
Genau.
Weil das ist ja für dich jetzt wahrscheinlich auch das das Zugangstor, um diese Kontrolle insgesamt zu hinterfragen, oder?
Muss man dann gucken, ja.
Ja.
Ja. Ja, und dann sprich doch mal mit den Kontrollbeamten. Also ist doch verrückt. Ja. Ich bekomme hier ständig irgendwelche E-Mails von Kontrollbeamten, die Fragen stellen zu ihren Kontrollen, die sie durchgeführt haben.
Ja, das kann ja irgendwo.
Das begleitet mich schon seit meiner Anfangszeit bei der IHK,
also seit 20 Jahren,
sagen wir mal, dass da wirklich auch aus den Kontrollen heraus wird man angerufen. Ich meine, ich freue mich ja in dem Moment, ja, weil das ist ja auch eine Form von Wertschätzung, die einem entgegengebracht wird. Aber für, also wenn ich es
so kann doch keine Kontrolle aufgebaut sein.
Wir dürfen nicht vergessen, wir haben hoheitliches Handeln.
So sieht's aus.
Und das muss stimmen. Und wenn ich überlege, dass bei jeder Geschwindigkeitskontrolle, in jeder Akte, die ich beantrage, immer ein Nachweis drin ist, dass derjenige, der das da gemacht hat, dass der geschult wurde, dass der befähigt ist, dass das auch aktuell ist und nicht der mal vor 10 Jahren geschult war, dass die Messgeräte in Ordnung sind, ne, dass der das bedienen kann, das geht doch hier auch. Der Kontrolleur muss doch in der Lage sein, ein Kontrollgerät zu bedienen.
Ja.
Kann ja nicht sein, dass
da lobe ich mir die Anfangszeiten, wo der Kontrollbeamte gesagt hat, nachdem er die Tür aufgegangen ist, oh, digitaler Fahrenschreiber, tschüss.
Ja.
Gute Fahrt.
So, genau. Und einer, der auf Achse war und analoge Kontrollgeräte kontrolliert hat und dann jetzt mal meint, ah ja, ich guck mal, das geht halt nicht. Mhm. Und das kommt auch wieder das Rechtswissenschaftliche. Wie ich sag, eine nicht rechtmäßige Kontrolle kann ja auch nicht das Ergebnis einer rechtswidrigen Kontrolle kann ja nicht zu Lasten des Bußgeldadressaten gehen. Ne? Ja. So, hier schneidet sich dann ja Verwaltungsrecht mit OVI-Recht. Ne?
So, aber schulungstechnisch, das kann ja nicht sein, ne? Schulungstechnisch, was die Behörden angeht, hapert es oft wieder am Geld. Ich habe eine Anfrage bekommen von einer Behörde.
Tat, ja.
Machen Sie bitte ein Angebot dafür für eine Schulung. Alles klar, habe ich gemacht.
Ja.
Ja, das Geld ist das Problem.
Ja, und auch Punkt, das Recht entwickelt sich ja weiter, die Technik entwickelt sich weiter, wie wir es jetzt sehen mit DSRC und den anderen Dingen, die in den letzten Jahren dazugekommen sind. Und meine Beobachtung ist auch die, ja, dann macht man praktisch einmal im Jahrzehnt eine Schulung. Ja?
Ja.
Das ist ja aber nicht hinreichend. Also ich muss ja schon am Ball bleiben. Oder ich habe ja auch, das erleben ja wahrscheinlich sehr viele, dass in den Behörden auch sehr viel Brain Drain, sage ich mal. Also das sind Leute, die sind eingearbeitet, die machen das seit 3-4 Jahren.
Mhm.
Ja, dann ermöglicht es eine andere Stelle in einem anderen Arm der öffentlichen Verwaltung, TVED, eine Stufe drüber beschäftigt zu werden, dann sind die Leute weg. Dann kommt jemand Junges oder jemand nach, der mit dem Thema bisher noch gar nichts zu tun hatte.
Ja.
So, und dann, ja, wie werden diese Leute qualifiziert? Weil das erleben wir auch auf den Bußgeldstellen viel. Da wird ja nur noch Knöpfchen gedrückt. Und die Software, ja, das ist ja Thema
vieler. Ja, aber da kann ich auch noch was zu sagen.
Bitte.
Ich habe vor kurzem an einer Betriebskontrolle teilgenommen, war auf Seiten des Unternehmers. Habe vorher schon die Verstoßauswertung von der Behörde mir angeguckt, habe Unregelmäßigkeiten festgestellt, das heißt also Sachen wurden beanstanden, die es eigentlich gar nicht gab. Dann kam es zu dem Termin, zu dem Besprechungstermin bei dem Unternehmer und dann wurde mir gesagt, ja, wir wissen das mit der Software, dass die alt ist, dass die nicht auf dem Stand ist. Ja, dann lass es doch sein. Weil im Grunde könnte ich jetzt jede Betriebskontrolle, die ihr macht, könnte ich doch sofort sagen, komm, vergesst es. Ihr müsst doch schon mit der entsprechenden Software, mit dem entsprechenden Stand müsst ihr schon arbeiten.
Ja.
Sonst können wir es doch dran geben.
Er ist hanebüchen, was da im Einzelfall dann alles in die Binsen gehen kann.
Ja.
Weil wir haben jetzt ja viele verschiedene Punkte angesprochen.
Ja.
Ja, und das, also, was ist die Quintessenz davon? Man muss sich die Dinge anschauen. Man sollte nicht gutgläubig einfach sagen, ja, das wird schon alles richtig sein, was die Behörden hier gemacht haben. Egal, ob es jetzt so Kleinigkeiten sind, wie hier, dass kein Ausdruck gemacht werden konnte, oder halt eine große Betriebskontrolle über x Fahrer, über x Monate hinweg. Ich sollte mir die Dinge anschauen und nicht davon ausgehen, dass hier die Behörden und die ganzen Prozesse, die dort ablaufen, dass die ja dem Stand der Technik entsprechend sind, beziehungsweise dass die Leute wissen, was sie hier tun. Weil ich kann natürlich Knöpfchen drücken und sagen, hier, die Software macht das, aber das ist halt ein großes Risiko auch für die Behörde, beziehungsweise wenn es der Unternehmer der Betroffene, der Fahrer, dann akzeptiert, ja, dann tut es mir leid für ihn.
Wir hatten Unmengen an Verstößen wegen nicht durchgeführter Nachträge. Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe das gar nicht. So, warum? Die Behörde hat die Fahrzeugdaten genommen. Die Massenspeicherdaten.
Nein.
Ja,
nein.
Das muss man sich mal überlegen. Wahnsinn. Verstöße, Abfahrtskontrolle nicht durchgeführt. Da denke ich, das gibt's doch gar nicht. Der Fahrer hat gar keine Daten. Wie kommt ihr denn da drauf? Habe ich nachgefragt. Ja, der Fahrer war zu dem Zeitpunkt im Urlaub. Wie kommt ihr auch darauf, dass er keine Abfahrtskontrolle gemacht hat? Was macht ihr denn da?
Jesus.
So, wenn der Unternehmer jetzt auch keinen auf seiner Seite hat, der darauf achtet, dann zahlt er ein Bußgeld, was gar nicht rechtens ist.
Ja.
Gut, ich denke, der Appell ist klar geworden.
Ja, und es geht ja noch eins dazu vielleicht, das geht ja nicht nur um Bußgeld, das geht am Ende auch um Lizenzen.
Ja klar, Risikoeinstufung, pipapo, fließt alles da rein oder wird so, irgendwo kriege ich halt einen Strich dafür, sagen wir es mal so.
Genau.
Und wenn
aber für Sachen, die es gar nicht gibt.
Genau, dann komme ich 5 Jahre später und dann guckt natürlich irgendeiner meine Strichliste an. Und ob jetzt da von den 5 Strichen, die da gemacht worden sind, ob die alle in Ordnung sind oder nicht, das interessiert im Nachhinein dann natürlich auch nicht mehr. Also deshalb, ja, wäre den Anfänger.
Ja, so ist das.
Gut, also ich denke, wir haben jetzt einige Punkte heute wieder ansprechen können. Dieses Thema Ahnungslücke, da machen wir uns schon mal einen Merker, dass wir dann zum Sommer nächsten Jahres, wenn es dann auf den 1. Juli zugeht, werden wir dann die aktuelle Situation nochmal würdigen.
Auf jeden Fall.
Aber da nochmal als kurze Zusammenfassung, also das Gesetzgebungsverfahren ist in Deutschland ein komplexes und ein langwieriges. Und mir persönlich fehlt da die Fantasie, wie das noch gelingen soll, jetzt in 6, 7, 8 Monaten das Ganze auf die Beine zu stellen, zumal ja das Güterkraftverkehrsgesetz im Prozess ist. Also es ist ja jetzt nicht so, dass in dem Bereich im Bundesverkehrsministerium jetzt gerade nichts passiert, gesetzgeberisch. Aber die Ressourcen, die dort zur Verfügung stehen, die reichen halt nicht aus, um 2, 3, 4 Gesetze parallel zu machen oder Rechtsbereiche, sondern da muss man sich immer auf einen einzelnen fokussieren.
Ja.
Und deshalb habe ich da wenig Hoffnung, dass Fahrpersonalgesetz und Verordnung im Laufe der nächsten 6, 10, 12 Monate novelliert werden.
Ja, so ist das.
Genau. Und ja, also ich fand es halt wieder sehr spannend, auch mal mit den ganzen Begrifflichkeiten, die du um dich geworfen hast, Philipp, mit dreigliedrigen Deliktsaufbauten und so weiter. Ich muss halt als Betroffener wissen, wo sind die Grenzen, was sollte ich tun, was sollte ich nicht tun. Und ich denke, da haben wir heute wieder einige Hinweise geben können. Habt ihr noch ein abschließendes Wort?
Ja, ich muss immer wieder sagen, also auch erstmal, mir hat's wieder sehr viel Spaß gemacht heute und für die Unternehmen und für die Fahrer vielleicht noch ein Tipp, was wir auch schon sagten, Dokumentation. Dokumentieren, auch wenn es aufwendig ist, aber aus meiner Sicht ist es eben so, das, was nicht dokumentiert ist, das gibt es nicht.
Ist schwierig,
also,
genau.
Als Beispiel, Fahrerunterweisung, Nachweis einer Fahrerunterweisung, du hast sie gemacht, dann dokumentiere es auch.
Ja,
und vor allem das im Tagesgeschäft mit den Verstoßauswertungen, Entschuldigung, Philipp, was ich halt auch oft sehe, ist einfach nur gelacht, gelocht, geheftet, irgendwelche Verstoßauswertungen ausgedruckt, 2-mal unterschrieben und schön in Ordner abgeheftet. Ja. Ich glaube, das hatten wir auch schon in der vorigen Folge angesprochen. Das ist mir persönlich viel zu wenig, weil ich will ja wissen, was hat da stattgefunden, was waren die Hintergründe. Also guckt bitte immer drauf, dass wenn ihr was dokumentiert, dass man das auch nachher herannehmen kann, um irgendwas damit zum Ausdruck zu bringen.
Ja,
einfach nur ein Stück Papier, wo drauf steht, 3 Verstöße in dem Bereich, 2 Verstöße in dem Bereich. Das war am 18.12. und da sind zwar Unterschriften drauf. Das ist für meinen Geschmack nicht hinreichend. Ja, es kann natürlich mal als ein Indiz, kann das schon mal eine Wirkung entfalten, aber ich denke, da würde Philipp bestätigen können, das ist natürlich an sich ein bisschen zu wenig.
Ich als Fahrer würde da gar nichts unterschreiben.
Ja, das auch noch.
Ich kann mich dem nur anschließen. Der Fahrer sollte das, genau, wenn er das nicht unterschreibt, dann würde ich dem arbeitsrechtliche Konsequenzen androhen. Ich würde den zu einer Zwangsschulung schicken und nachschulen spezifisch. Ne? Da gibt es ja auch verschiedene Tools, die dann eine entsprechende Verstoßauswertung direkt machen mit den Daten. Ja, gerade auch wenn ich zum Beispiel an Lea Fix denke von Zauner, wo man dann genau sagen kann, was, wo liegen die Probleme. Ja, und dann kann man Personal auch gezielt schulen. Aber ich kann mich sonst wirklich auch dem nur anschließen, dokumentieren, wenn man was an der Hand hat, dann macht es auch die Verteidigung einfacher. Denn zaubern kann ich nicht, können andere auch nicht. Und was nicht ist, das dann zu schaffen, nun, das ist dann auch manchmal eine Frage der Fantasie, aber auch nicht ein Thema für jetzt.
Also das, was ich genau, damit meine, insoweit, ich würde nichts unterschreiben, beziehe ich darauf hin, dass ich ein Belehrungsformular bekomme von meinem Vorgesetzten und der mir nicht meine Fehler verständlich erklären kann.
Ja, das muss er ja natürlich, klar.
Genau, Sascha. Und das erleben wir doch aber immer wieder.
Ja,
du bekommst ein Belehrungsformular, unterschreib mal bitte. So, aber was ich falsch gemacht habe, das kann mir kein Mensch erklären.
Genau. Und deswegen macht er das immer wieder.
Genau.
Und dann habe ich die Probleme, dass die Behörde dann wiederkommt, sagt Herr Rabenschlag im dritten Jahr, und ich muss dann auch dem Unternehmer, und das war ja auch so, dass er dann in einem Fall auch dann vorsätzlich einen Bußgeldbescheid bekommen hat, wo ich ihm gesagt habe, das ist das dritte Verfahren in 3 Jahren. Ich weiß ja gar nicht mehr, was ich der Behörde jetzt schreiben soll. Ne?
Die, genau.
Ne, da ist irgendwann ist auch Schicht, ne? Und ja, auch
also
zu Recht
Firmen,
Schicht.
Die Firmen machen was, damit sie was machen.
Ja.
Ja, aber am Ende des Tages dokumentieren sie nur ihr Versagen, wenn sie das machen, dass sie einfach
wenn sie
nur
das so weitermachen,
zweimal
so,
unterschriebene Dokumente abgeheftet werden. Also ich krieg da jedes Mal wirklich innere Krise, wenn ich das sehe, vor allem wenn da Ordner gefüllt werden ohne Ende, da werden Wälder abgeholzt, ohne dass es irgendeinen Sinn macht, ja, ohne dass sich irgendwas ja dann auch verändert. Das ist meines Erachtens nach immer der Kernpunkt. Meine Dokumentation muss darlegen, ich habe A, das Problem erkannt und B, habe ich mich zumindest bemüht, das Problem zu lösen. Dass das in der Praxis nicht immer funktioniert, ist vollkommen klar, aber einfach nur zu sagen, komm, lass uns mal wieder was ausdrucken und was unterschreiben, also davon wird mich nie jemand überzeugen können, dass das der richtige Ansatz ist.
Wir werden verstoßtechnisch nie auf Null kommen, das muss auch gar nicht.
Nö.
Ich darf aber
auch verstoßen,
beschäftige
aber ich sollte
dich
halt
mit
nicht
dem
jeden
Thema,
Tag gegen das Gleiche verstoßen. Das ist immer
beschäftige dich
Aussage.
Mit dem Thema und dann wird eigentlich alles gut.
So ist das, genau.
Ja. Sehr schön. Also,
sehr schön.
Gut, dann
gibt viel zu tun.
Machen wir weiter.
Genau, wir machen weiter.
Ich bin gespannt, welche Themen uns im nächsten Spezial mit Philipp, welche wir da aufbereiten werden. Aber ich denke, das war jetzt heute mal wieder ein guter Einblick in so ein paar Hintergründe vor allem auch und auch ein paar Handlungsanweisungen sozusagen für die Praxis. Das ist ja auch wichtig, dass wir da das eine oder andere fallen lassen an Themen. Und ja.
Alles klar.
In dem Sinne, lasst es euch gut gehen.
Macht's gut und bis bald.
Allseits gute Fahrt.
Genau.
Ja, ganz genau.
Wunderbar. Tschüss, ihr zwei.
Tschüss.
Tschüss, ihr zwei.
Das war der Tarotcast. Die heutige Folge wurde unterstützt von Jorla, ihrem Komplettanbieter für Logistik- und Telematiklösungen. Jorla, Changes for a Better Future. Jetzt informieren unter jorla.de.